Gemeinde voller Liebe, Philadelphia, die vorletzte unserer 7 Sendschreiben. Jesus schreibt Briefe an die Gemeinden. 7 verschiedene Gemeinden. Nächste Woche ist Laodicea. Manche haben gesagt, diese Gemeinden drücken auch Gemeindezeitalter aus. Also wer sich ein bisschen vertieft, wird sehen, dass manche sagen, Philadelphia, das war die Gemeinde von 1750 bis 1850. Da waren so richtig Aufbrüche. Da wurde sehr viel gegründet, auch sehr viel missionarische Erweckungen und so weiter gab es und so. Und seitdem sind wir bei Laodicea. Ja, also eigentlich ist die nächste Woche für uns jetzt so. Ich persönlich fasse aber die Bibel so auf und auch diese Sendschreiben von Jesus, dass sie eigentlich alle zu jeder Zeit anwendbar sind und zu jeder Zeit auf uns passen und dass diese Sendschreiben wie Spiegel sind für uns, dass wir uns selbst fragen, wie ist es eigentlich bei uns? Also wie stehen wir in dieser Ansprache von Jesus? Was passt auf uns? Und wo können wir uns und müssen uns vielleicht ändern? Philadelphia, eine kleine Stadt, ihr könnt es nachlesen, die in Lydien in Kleinasien ist, in der heutigen Türkei. Sie ist nicht weit entfernt von Sardes und von Kolosse. Sie ist eine der wenigen Städte, die trotz des großen Osmanenansturms im Mittelalter christlich geblieben ist. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dort noch christliche Gemeinden in einer Umwelt, die halt anders geprägt war. Ich mache das jetzt so, dass ich einmal mit euch diesen Text aus Offenbarung 3 lese, in einer kommentierten Lesung. Das heißt, ich lese und gebe direkt Kommentare, kleine Kommentare dazu. Wer eine Bibel hat, kann sie mit aufschlagen. Darf auch im iPhone oder Smartphone sein. Dem Engel der Gottesgemeinde, die sich in der Stadt Philadelphia befindet, schreibe. Engel, so wissen wir, ist hier wahrscheinlich der Gemeindeleiter. Engel ist ja Angelos, der Bote, also eine Art der Bote Gottes für die Gemeinde. Jemand, der sozusagen zwischen Gott und der Gemeinde steht und ihnen Gottes Worte sagt. Hier wahrscheinlich einfach der Leiter. Dies sagt er. So der Text weiter, der Heilige, der Wahrhaftige, er, der den Schlüssel Davids besitzt, er, der aufschließt, sodass keiner zuschließen kann, und der zuschließt und keiner kann öffnen. Jesus stellt sich hier vor als heilig und wahrhaftig. Er stellt sich vor, dass er den Schlüssel Davids hat. Jetzt ist das unklar, was ist damit eigentlich gemeint? Das kommt noch einmal in Jesaja 22, Vers 22. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert im Internet. Es gibt anscheinend in manchen Gruppen zurzeit so ganz viel Spekulation über diesen Schlüssel Davids. Hat das irgendjemand mitgekriegt von euch? Nö, dann seid ihr davon frei, fern und frei. Müsst euch auch nicht mit beschäftigen. Also ist auch teilweise Unsinn. Aber auf jeden Fall wird da so gesagt, jetzt wäre die Zeit, in der dieser Schlüssel Davids jetzt zu kriegen ist. Ja, jetzt mal mit ganz einfachen Worten. Und wenn du das und das und das tust, dann kriegst du diesen Schlüssel Davids. Der Bibeltext aber sagt was völlig anderes. Sagt nämlich, Jesus hat diesen Schlüssel Davids. Da steht auch nicht, in der Endzeit wird die Gemeinde den Schlüssel Davids kriegen oder irgendwie sowas. Also da sind richtige, das hängt dann mit so Sabbatsachen und allen möglichen zusammen. Gott sei Dank habt ihr davon alle nichts gehört, dann freut euch. Vergesst es wieder. Aber was ist denn dann gemeint mit diesem Schlüssel Davids? Gemeint ist offenbar, dass die Autorität, die königliche Autorität, die durch den Schlüssel symbolisiert ist, dass diese königliche Autorität bei Jesus liegt. Dass das, was die Leute damals alle von David oder dem großen Nachfolger Davids erwartet haben, dass diese Autorität bei Jesus ist. Er kann aufschließen, er kann zuschließen, er ist der Messias, er ist der, der die Tür aufschließt, wahrscheinlich auch in die Wirklichkeit Gottes. Also ein Symbol, er der Heilige, Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids besitzt, der kann aufschließen, dass keiner zuschließen kann, er schließt zu und keiner kann öffnen. Und jetzt kommt die direkte Ansprache von Jesus. Ich kenne deine Taten. Siehe doch, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die dir niemand zuschließen kann. Denn du hast ja nur eine kleine Kraft und hast dennoch meine Botschaft bewahrt und dich nicht von mir und von meinem Namen abgewendet. Jesus hat den Schlüssel und er sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben. Was bedeutet das? Eine offene Tür zum Zeugnis, eine offene Tür dafür, von Jesus zu reden, eine offene Tür vom Dienst, eine offene Tür, so sage ich jetzt auch einmal, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Wir haben ja manchmal das Gefühl in unserer Zeit, dass es ganz schwierig ist, Menschen etwas weiterzugeben von Jesus. Und wir merken, oft sind verschlossene Türen auch in unserer Gesellschaft. Vielleicht schließen wir Türen auch für andere Menschen. Aber Jesus sagt, ich habe euch eine offene Tür gegeben und diese offene Tür habt ihr, obwohl ihr eine kleine Kraft habt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen natürlich insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in christlichen Kreisen ganz viel diskutiert, was können wir denn tun angesichts der großen Not der vielen Flüchtlinge, die in unser Land hineinströmen. Wir machen einige Aktionen jetzt. Wir werden deutschlandweit eine Aktion anbieten, die heißt Willkommen zu Weihnachten, wo wir Christen ermutigen, Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen, einzuladen nach Hause. Wir bauen da ein kleines Paket, was man machen kann, und das wird in 2-3 Wochen wird das veröffentlicht werden. Ich bin da auch beteiligt. Ich bin auch gerade dabei, in diesen Tagen eine kleine Reihe von Texten zu schreiben, die dann als Smartphone-App sozusagen erklären soll, was ist zum Beispiel Weihnachten oder was ist die Bibel, oder der erste Text ist Willkommen in Deutschland, herzlich willkommen. Wir versuchen auch als Christen uns diesem Thema zu widmen. Hier in Marburg sind viele hunderte Flüchtlinge angekommen, die als Überlauf von dem großen Auffanglager in Gießen sind. In Gießen sind es 13, 14, 15.000. Die Zahlen, die man hört, sind immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall sind es sehr viele Menschen. Und wir haben auch mit einigen von ihnen schon sehr persönlich gesprochen. Auch als Elke und ich neulich in Ansbach waren, haben wir eine ganze Reihe Leute getroffen, die uns, mir jedenfalls, auch bewegende Geschichten ihrer Flucht erzählt haben. Und mir geht es so, wenn ich das jetzt alles sehe oder wenn ich sowas höre von der Micha-Initiative und von Näherinnen in Bangladesch, und dann denke ich, was ist denn jetzt meine Kraft? Was kann ich denn da eigentlich tun? Aber Jesus ermutigt uns und er sagt, du kannst auch mit einer kleinen Kraft Wesentliches tun. Es kommt gar nicht darauf an, unbedingt immer die großen Dinge zu tun, sondern die Kraft, die du hast, einzusetzen. Die 5 Brote und die 2 Fische, die du hast, einzusetzen. Und er weiß, wo wir eine kleine Kraft haben, so sagt er es. Er sagt zu Philadelphia, ich erwarte auch gar nicht große Dinge von euch. Ich weiß, ihr habt eine kleine Kraft und dennoch habe ich euch eine offene Tür gegeben. Ich lese nochmal, du hast ja nur eine kleine Kraft und hast dennoch meine Botschaft bewahrt und dich nicht von mir, von meinem Namen abgewendet. Achte darauf, ich werde es so machen, dass einige Leute aus der Synagoge des Widersachers, die sich selbst als Juden bezeichnen und es doch nicht sind, sondern dabei die Unwahrheit sprechen, ich werde es so machen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Dann werden sie erkennen, dass ich dich in meiner Liebe festgehalten habe. Offensichtlich war dort in Philadelphia ein Streit. Wer sind denn die wahren Juden? Wer gehört wirklich zu Gottes Volk? Im Streit der Meinungen, im Streit der Ideologien, auch den Angriffen, die damals die Gemeinde erlebt hat, offenbar in dieser Situation von Menschen aus der Synagoge, verspricht Jesus, dass sie am Ende doch als die erkannt werden, die zu ihm gehören, Menschen, auf denen seine Liebe ruht. Das ist jetzt hier nicht irgendwie antijüdisch gemeint, so glaube ich nicht, sondern es ist eine Zusprache in der Situation, wo sie Verfolgung erleben, sagt Jesus, ich stehe zu euch. Denn du hast an meiner Botschaft festgehalten. Genauso werde ich auch dich bewahren und herausretten aus der Stunde der Prüfung, die über den gesamten bewohnten Erdkreis kommt, um die, die auf der Erde wohnen, in einer Bewährungsprobe umzuunterziehen. Die große Prüfung, Als wir in den 70er Jahren zum Glauben kamen, da wurde sehr, sehr viel über die Endzeit und über diese große Trübsal geredet. Erinnert sich da irgendjemand dran, außer, ja, so die Älteren unter uns? Die große Trübsal, ja. Und irgendwie hat man immer gedacht, das kommt jetzt, so 1974 so oder 75, ja, da kommt jetzt die große Trübsal. Es gab mal, ich habe das auch mal irgendwann zu Hause gehabt, so eine Liste, was man sich alles kaufen soll, was man sich in den Keller einbunkern soll. Also so Dosen mit Leberwurst und sowas alles. Also oder solche Sachen. Ja, eine ganze Liste. Zwar machte auch nicht sehr viel Sinn für einen Atomkrieg oder irgendwas, ne? Aber es war irgendwie zumindest der Versuch, etwas zu tun. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später. Und jetzt kann man sagen, zynisch, die große Trübsal, die Stunde der Prüfung ist nicht gekommen. Wenn man aber genau hinsieht, muss man sagen, die ist eigentlich dauernd da. Christen in aller Welt gehen durch Prüfungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, wenn man in den Iran schaut oder wenn man nach Saudi-Arabien schaut oder nach Nordkorea schaut. Die brauchen gar nicht warten, bis irgendwelche prophetischen Zeichen sich erfüllt haben, um dann irgendwie eine Trübsal zu erleben. Die erleben sie jetzt schon. Und ich glaube, das ist eine Realität, die eigentlich immer da ist, dass die Gemeinde Jesu durch weltweit gesehen, durch große Trübsal, durch große Prüfungen geht. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir zwischen den Jahren, sprich 28., 29., 30., eine Winterbibelschule anbieten. Da werde ich die Offenbarung auslegen, immer so nachmittags, Montag, Dienstag, Mittwoch. Wer Lust hat zu kommen, ist herzlich eingeladen. Da schauen wir mal ein bisschen tiefer rein, als das in so einer kurzen Predigt möglich ist. Jesus, und das ist für mich das Wichtige hier, sagt ihnen zu in Philadelphia, ich werde dich bewahren und herausretten aus der Stunde der Prüfung, die über den gesamten bewohnten Erdkreis hereinbrechen wird. Diese Verfolgungen, die immer da sind, sind letztlich, so sagt es Jesus, auch nicht aus seiner Kontrolle. Auch die Menschen, und wenn es uns treffen sollte, auch wir, in großen Prüfungen, in großen Schwierigkeiten, in großen Trübsalen, werden immer wieder erleben, dass seine Wirklichkeit und seine Kraft größer ist. Ich komme bald, halte fest, was du hast, so dass dir keiner deine Siegesmedaille wegnimmt. Dem, der als Sieger ins Ziel läuft, werde ich zu einer tragenden Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird nie mehr hinausgehen müssen. Ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, die aus dem Himmel meines Gottes herabkommt und auch meinen neuen Namen. Wer Ohren hat, soll hören, was der Gottesgeist den Gemeinden sagt. Eine Gemeinde voll Liebe, Philadelphia, heißt ja Geschwisterliebe. Die ist übrigens gegründet worden, weil da so ein König und sein Bruder, die hatten sich so lieb, dann haben sie gleich eine Stadt gegründet und das so genannt. Also wenn du jetzt auch dich mit deinen Geschwistern sehr gut verstehen solltest, was ja auch ab und zu vorkommt, ja, könnt ihr ja auch irgendwie eine Gartenlaube bauen oder sowas und nennt die Philadelphia, ja, Geschwisterliebe. Die wenigsten von uns werden neue Städte gründen können, aber also ihr seid, könntet ihr diesem Beispiel folgen. Jesus guckt also auf diese Gemeinde in Philadelphia, in dieser Stadt, die dann ja Namensgeber für viele Städte geworden ist, wie zum Beispiel Philadelphia in den USA. Das waren auch fromme Leute, die diese Stadt dort gegründet haben in den USA. Die haben gesagt, wir machen das genauso, wie es da in der Offenbarung steht. Ja, wir sind da auch ganz lieb zueinander. Ja, wenn man jetzt nach Philadelphia kommt, weiß man nicht, ob man das unbedingt jetzt so merkt, dass die Stadt besonders anders ist als jetzt meinetwegen New York oder so. Ich war noch nicht in Philadelphia. Keine Ahnung. Aber die Frage, die jetzt für uns als Spiegel kommt, ist, was für eine Gemeinde sind wir denn eigentlich? Wir als Gemeinde in Marburg. Ich nehme jetzt erstmal den Christustreff, aber ich nehme auch die anderen Gemeinden in unserer Region als Gesamtgemeinde des Jesus Christus hier in unserer Region in Hessen oder als christliche Gemeinde in Deutschland. Was sind unsere Aufgaben? Ich habe aus diesem Text drei Dinge herausgeschält und herausgehört, die mich angesprochen haben. Die möchte ich jetzt noch kurz zusammenfassen. Das eine Thema, was wir lesen, ist die Botschaft bewahren. Jesus sagt denen immer wieder, ihr habt die Botschaft bewahrt. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Es geht um einen anvertrauten Schatz einer Botschaft. Die Gemeinde hatte diese Botschaft bewahrt. Sie hatte das Evangelium im Mittelpunkt. Sie hatte festgehalten am Wort Gottes. Und ich glaube, der Kampf um die Seele der Gemeinde Jesu ist immer an dieser Stelle, dass sie dort ansetzt, was ist eigentlich die Botschaft? Da setzt der Kampf an. Was ist eigentlich das Wesentliche, auf das es ankommt? Und ich habe den Eindruck, dass es Versuche gibt, diese Botschaft von rechts oder von links zu verändern. Von links sollte Gott gesagt haben, gilt das eigentlich, was in der Bibel steht, zum Beispiel an Geboten Gottes? Oder müssen wir das heute anders sehen? Oder können wir es ein bisschen uminterpretieren? Ich sage zum Beispiel mal, die Würde des Menschen, die Heiligkeit des Lebens, du sollst nicht töten. Naja, aber wenn einer gar nicht mehr kann und will und ist am Ende, sollen wir nicht dann doch die Spritze geben? Oder wenn ganz am Anfang, dass er noch ganz klein ist, man sieht es ja noch gar nicht, ist das dann nicht eigentlich okay? Das sind große Fragen, die man auch vielleicht mal in Ruhe besprechen muss. Ne? Wie ist das? Was ist der Kern der Botschaft, den wir bewahren sollen? Wo werden wir, vielleicht sind wir in der Gefahr, weil das insgesamt in unserer Gesellschaft so ist, dass wir die Botschaft anknabbern, dass wir die Maßstäbe Gottes anknabbern, von links, dass wir dem Wort Gottes seine Autorität wegnehmen. Das Wort Gottes verlangt ja keine Autorität, aber es erbittet sie. Jesus sagt, wie, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Manche wollen ja die Gebote und die Liebe gegeneinander ausspielen, aber die Gebote und die Liebe hängen zusammen. Das wäre so von links die Botschaft anzuknabbern. Von rechts gibt's aber auch super fromm, dass man ganz, ganz fromm das macht. Dass man alles Mögliche in die Bibel hineinliest. Zum Beispiel mit dem Schlüssel Davids, das war so ein Beispiel, ja. Da nimmt man einen Bibelvers und macht daraus ganze Theorien, Mythologien. Will man frommer sein als die Bibel? Jesus sagt, ich lobe euch in Philadelphia, weil ihr die Botschaft bewahrt habt. Wir sollen weder abschneiden noch hinzufügen. So heißt es auch ganz am Ende der Bibel, im letzten, vorletzten Satz. Bleibt an meiner Rede. Jüngerschaft und Bibel gehören ganz eng zusammen. Wenn du ein Jünger sein willst, dann musst du bleiben an der Rede von Jesus. Das ist der Weg. Der Weg ist, sich sozusagen hinzusetzen zu den Füßen von Jesus und zu sagen, Herr, was hast du zu sagen? Und nicht nur zu hören auf das direkte Reden, das ist auch wichtig, aber vor allen Dingen auch mit der Bibel in der Hand. Herr, rede zu mir. Bleiben an der Botschaft. Das ist eine Aufgabe des Einzelnen. Der Einzelne ist aber auch eine Aufgabe als Gemeinde. Wo haben wir im Christustreff Raum, dass wir bleiben an der Botschaft? Dass die Botschaft, dass das Wort Christi reichen Raum unter uns hat, wie es heißt im Kolosserbrief. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Ich war jetzt am Donnerstag im Schloss hier oben und da ist eine Ausstellung Bibel in Eisen. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat. Hört sich erstmal ganz schrecklich an, aber gemeint ist, dass es in der Reformationszeit gusseiserne Ofenplatten gab, gusseiserne Öfen, wo biblische Szenen drauf gegossen sind. Die kann man da oben anschauen. Ich war bei der Eröffnung der Ausstellung da. Und in ganz vielen dieser gusseisernen Ofenplatten, die biblische Szenen haben, stehen ein paar Buchstaben. Das hatte uns dann interessanterweise weder der Bischof, der das auch eingeführt hat, noch sonst jemand, sondern immer der Herr von der Gusseisenfabrik, der hat das immer mehrmals gesagt. Da steht VDMIE. Weiß jemand, was es heißt? Verbum Dei manet in aeternum. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist ganz oft in diesen eisernen Platten drin. Das Wort Gottes bleibt. Es bleibt in Ewigkeit. Und deswegen ist das Beste, was wir machen können, die Botschaft zu bewahren, an diesem Wort dran zu bleiben, festzuhalten. Ich wünsche mir den CT als eine Gemeinde, in der die Bibel einen hervorragenden Platz einnimmt. Ich wünsche mir den CT als eine Gemeinde, in der es uns ein Anliegen und eine Ehre ist, die Botschaft des Evangeliums auf den Leuchter zu stellen. Ich wünsche mir den CT als eine Gemeinde, wo wir uns deutlich zu Jesus stellen und seinen Namen nicht verleugnen. Das ist ein Thema, was hier rauskommt, die Botschaft bewahren. Das Zweite, was ich auch schon gesagt habe, deswegen kann ich es auch etwas kürzen, weitermachen trotz kleiner Kraft. Weitermachen trotz kleiner Kraft. Die Zusage an die Gemeinde in Philadelphia gilt auch uns. Was können wir denn schon tun in einer Zeit, in der sich viel verändert? Überall sind Aufgaben. Wir leben in einer Zeit, in der die Kirchen immer leerer werden. Für mich war es jetzt ein Schock, neulich mitzukriegen. Elke und ich kommen ja aus Duisburg. Sie kommt aus dem schönen Stadtteil Meiderich, ich aus Beek. Meiderich gibt es einen Fußballverein, MSV. In Beek gibt es Bier, König Pilsner. Genau. Beides nicht sehr erfolgreich. Doch das Köpi ist sehr erfolgreich. Genau. Und dort steht eine Kirche, in der bin ich als Kind getauft worden, bin konfirmiert worden, in der sind wir getraut worden. Die gibt es seit 800 Jahren, Evangelische Kirche Beek. Die sieht man manchmal, wenn man so Bilder aus dem Ruhrpott sieht, wo vorne eine Kirche ist und hinten drauf so ganz viele Thyssen, Schornsteine und Fabriken und so. Ne? Diese Kirche ist seit 3-4 Jahren etwa stillgelegt, gibt's keine Gottesdienste mehr. 800 Jahre lang gab es in dieser Kirche Gottesdienste. Mindestens 800 Jahre. Romanische Kirche, also noch vorgotisch. Also gebaut worden, bevor hier Elisabethkirche und so gebaut wurden. Weil es ist schon Gotik, vorher Romanik. Jetzt nicht mehr. Sind keine Leute mehr da. Geht keiner mehr hin. Ich bin jetzt schon so weit, so eine Art Kirchenrettungsverein zu gründen. Ne? Alte Kirchen, neue Hoffnung. Also gerade diese Kirche in Duisburg, gut, jetzt ist Duisburg weit weg für euch vielleicht, oder? Aber in was für einer Zeit leben wir? In einer Zeit, in der ganz viel umbricht. Und wir haben, auch wenn wir jetzt hier viele sind im CT, ein paar hundert, wenn man jetzt die anderen, die jetzt alle gar nicht da sind, weil sie in andere Gottesdienste gehen oder gerade nicht gehen, dazu zählt, sind wir schon eine große Zahl. Dennoch stimmt das, was Jesus sagt. Du hast eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Aber du hast bewahrt. Weitermachen trotz kleiner Kraft. Können wir etwas gegen den Trend tun? Können wir etwas gegen die Ungerechtigkeit in der Welt tun? Können wir etwas gegen den Abbruch Wissens, um was, worum es in der Bibel eigentlich geht, tun? Ich glaube ja. Christen haben immer wieder gegen den Strom gelebt und sie haben es gewagt, eine Kerze anzuzünden, auch wenn die Dunkelheit erdrückend war. Und vielleicht können wir nicht mehr tun, als eine Kerze anzuzünden, aber das sollen wir tun. Diese eine Kerze in unserer Umgebung, in unserer Welt, diese eine Kerze, die wir anzünden können, die kann ganz viel bringen. Jesus ist weiter am Werk in dieser Welt. Die Gemeinde in Philadelphia gibt es nicht mehr. Ich sagte vorhin schon, bis Anfang des 20. Jahrhunderts existierte sie noch. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Aber nicht weit davon, in Izmir, Smyrna, ist heute eine ganz große, lebendige Gemeinde entstanden von vielen, die aus die Volkstürken sind und die aus dem Islam heraus sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Es geht weiter, manchmal anders. Vielleicht wird auch diese Kirche in Duisburg-Beek nicht mehr zu retten sein. Vielleicht wird sie umgewandelt in irgendwie eine Disco oder in eine Moschee oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber die Gemeinde lebt weiter. Dritter und letzter Punkt. Gemeinde voller Liebe, das war ja das Thema. Was können wir tun? Philadelphia, die Liebe praktisch werden. Unsere Gemeinden dürfen und sollen Orte sein, in denen Menschen sich wohlfühlen. Das fängt da ganz einfach an, dass wir einander grüßen, wenn wir einander sehen. Das fängt da an, dass wir bei der Essensschlange aufeinander achten. Das fängt da an, dass wir einander helfen, dass wir einander besuchen, wo wir krank sind. Das fängt da an, dass wir füreinander beten. Und ich denke, der Christustreff ist ein Ort, in dem Menschen etwas von Gottes Liebe erfahren können. Er ist kein perfekter Ort, das weiß ich sehr wohl. Aber es ist ein Ort, wo in aller Schwachheit und Unperfektheit dennoch Offenheit ist, dass Gott wirkt unter uns. Und das ist ein großes Gut. Wir hatten ja vor längerer Zeit, ich glaube, es war jetzt 2 Jahre her, ein Bild hier in einem Trägerkreistreffen, glaube ich, war es, wo wir gebetet haben, dass Menschen vor der Tür und vor den Fenstern stehen und reinkommen wollen, in großen Scharen. Wer erinnert sich daran? Ja, es waren einige. Ich glaube, diese Menschen sind da. Die sind in Kappel und an ein paar anderen Orten. Jetzt sind sie da. Wie können wir die Liebe praktisch werden lassen? Elke hat schon gesagt, am 9. November wollen wir solch ein Hearing machen. Hören auf Gott, hören aufeinander. Was können wir tun? Dass die Geschwisterliebe nicht nur bei uns bleibt und wir nett zueinander sind, das ist ja schon mal wichtig und ein Anfang. Aber dass wir sie auch ausweiten auf die Menschen, die auch von Gott gerufen sind und für die wir auch Bruder und Schwester werden dürfen. 3 kurze Gedanken, die ich euch herausgeschält habe, hoffe ich jedenfalls aus diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Erstens die Botschaft bewahren, zweitens weitermachen, trotz begrenzter Kraft und drittens die Liebe praktisch leben. Herr, hilf uns zu diesen 3 Dingen, dass wir weitermachen, auch wenn wir das Gefühl haben, unsere Kraft ist klein. Hilf uns, dass deine Botschaft in unseren Herzen lebt und dass wir sie bewahren und weitergeben, auch an die nächste Generation und an die Menschen in unserer Zeit. Und hilf uns, Herr, dass wir ein Ort werden, wo Menschen Liebe erfahren können, Annahme, auch gerade Menschen, die zu uns kommen, aber auch untereinander, dass wir in Respekt und Freundlichkeit einander wahrnehmen und dass wir lernen, die Lasten des anderen zu tragen. In deinem Namen. Amen.